Guten Morgen. Ich grüße euch. Geht's euch gut? Ja, ich bin Technikhypochonder. Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Hypochonder ist ja so einer, der ja bei jedem bisschen Zwicken, Zwacken sofort das Schlimmste vermutet. Ne? Bei mir ist das so mit technischen Geräten schon immer, also schon von Kindheit an, also Spielsachen, die ich geschenkt bekommen habe, möglichst nur anschauen, nicht mit Spielen, könnte kaputt gehen. Und wenn dann irgendwas nicht so ganz passt, dann war sofort, ach du meine Güte, alles kaputt. So passt es eigentlich gar nicht, dass wir so einen alten Käfer Cabrio besitzen, meine Frau und ich. Und wir fahren seit ein paar Jahren haben wir den und fahren dann abends schon mal hier so durchs Hinterland. Und sehr interessant, uns dabei zu beobachten, glaube ich. Meine Frau genießt es natürlich ungemein und es ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Gibt kaum was, was mehr Spaß macht. Aber bei mir setzt dann gleich wieder dieser Hypochonder ein, wenn man schon vom Hof fährt. Und das Ding hat ja so ein bisschen Tagesform. Ne? Mal läuft er gut, mal nicht so gut. Dann hört man so irgendwie ein Geräusch und dann denke ich, ah, ist da nicht im Getriebe doch ein großes Problem, über das ich dann die ganze Fahrt nachdenke und meine Frau da ganz woanders ist. Und dabei ist es ja eigentlich bei so einem Fahrzeug genau das, was man will. Ja? Dieses ganz Ursprüngliche, man spürt die Straße, man riecht die Verbrennungsabgase durch die durchgerosteten Heizbirnen. Die Älteren werden das noch kennen. Mal auf der Straße zu drehen, das ist ein richtiger Akt, das überlegt man sich mehrfach, bevor man das macht. Und man ist so ganz unmittelbar mit diesem Vorgang Fahren verbunden und das ist ja das, was man dabei sucht. Ja. Wenn wir heute Morgen in diesen Bibeltext einsteigen, merkt ihr diese kreative Vernetzung? Hier sieht man auch nochmal den Käfer. Wenn ein Bibeltext heute Morgen einsteigen, dann wird man dieses Käfergefühl haben. Wenn ihr gleich mit dem Text lesen ein bisschen aufpasst, werdet ihr merken, da quietscht es gewaltig drin. Und das, was wir heute so an Vorstellung von Gott haben, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, da fühlen wir uns in diesem Text ein bisschen, da stimmt irgendwie was nicht, irgendwie ist es komisch. Das hört sich irgendwie so ein bisschen altertümlich an und da knatscht was und man merkt die Straße noch, die wir so heute in unserer Kirchengeschichte und unserer entwickelten Theologie schon so ein bisschen abgefedert haben. Das ist hier noch alles drin. Deswegen mag ich so diese alten Texte aus dem Alten Testament, weil das noch diese Ursprünglichkeit hat. Dieser Text, den wir heute Morgen anschauen wollen, wir haben es schon gehört, den Abrahams Text, auch wenn wir den in der letzten Predigt schon beerdigt haben, habe ich ihn hier doch nochmal vorgeholt. Dieser Abrahamstext, er kommt direkt nach dieser Geschichte, wo Gott in dieser Gestalt der drei Figuren, dieser drei Engel, Abraham begegnet. Ja, wir kennen das, kennen diese Geschichte. Er sitzt in der Mittagshitze im Zelteingang und in der flirrenden Luft des Horizonts erscheinen so drei Gestalten auf dem Weg und er lädt sie zum Essen ein. Ja, davon hat man ja gelebt im alten Orient, wenn man unterwegs war in der Wüste, dass man eingeladen wird. Wenn man nicht eingeladen wird, stirbt man. Und auch derjenige, der besucht wird, der hat was davon, weil man hört eben dann, was in der Welt abgeht. Ja, es gab ja noch kein Internet und Radio, Fernsehen. Nichts erlebte man von, dass andere einem sagten, was ist denn ein paar Kilometer weiter gerade los. Und so lädt Abraham sie ein und bietet alles auf, was man damals im Orient an Gastfreundschaft hatte. Man rannte auf denjenigen zu und dann spielt er seinen Aufwand herunter. Das ist lustig, wie er das hier macht. Oh, so ein bisschen Brot und Wasser kommt doch in mein Zelt. Ne? Wenn man dann schaut, was er wirklich macht, 20 Kilo Mehl, also 20 Kilo Teig und dann wird noch ein Tier geschlachtet. Und er spielt den Aufwand herunter, um es dem Gast leicht zu machen, zuzusagen. Ja? Ganz wie nach orientalischer Sitte oder manche machen das ja heute noch so, ne, wenn man eingeladen wird. Und dann nutzt Gott diese Gastfreundschaft, um ganz nah in die Familie zu kommen. Über diesen kleinen Trick, ja, in diesen drei Figuren Wanderern zu erscheinen, sitzt er plötzlich mitten am Tisch. Das ist krass, ja. Wir hatten gerade das Thema Begegnung. Ja? Gott nutzt diesen Weg der menschlichen Begegnung, um dieser Familie beim Mittagstisch, ich möchte mal sagen, im Zentrum der Familie, wo es Profanste ist, was überhaupt geht, um dort seine Verheißung des Nachkommens zu platzieren. Ja. Die Ehefrau natürlich nach altorientalischer Sitte getrennt von den Männern im Zelt, hört mit, ne, und lacht, ne, wir kennen das. Und ist schön in der hebräischen Sprache, ganz schön gespielt, ein Sprachspiel hier. Und sie lachte, wenn man das ausspricht, hebräisch, dann klingt schon der Name Isaak an. Ja. Also schon in der Schilderung des Unglaubens, könnte man sagen, wird die Verheißung genannt. Und jetzt will Abraham diese Wanderer verabschieden, ja, nach altorientalischer Sitte. Jetzt geht man noch ein paar Meter und geleitet sie weiter. Und er geht davon aus, gleich drehe ich mich um und gehe wieder in mein Zelt zurück. Aber es kommt jetzt hier doch ganz anders. Und lesen wir jetzt mal diesen Text nach dieser Begegnung hier in Kapitel 18 ab Vers 16. Da brachen die Männer auf, also gemeint sind diese drei Engel, und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Dazu habe ich ihn ja auserkoren, oder hier im Text steht sogar erkannt, ja, also ein ganz enger Beziehungsbegriff, der eigentlich in die Ehe gehört. Ne? Dafür bin ich ihm doch so nahe gekommen, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Weg halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Gesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach, was? Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre, ja, gleich wie der Gottlose. Das sei fern von dir. Soll der Richter der Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Lieber Herr, hier erreichen uns ganz alte Worte aus einer fernen Zeit, die uns fremd ist. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns dennoch darin begegnest und uns ermutigst, als Christen zu leben in der nächsten Woche. Amen. Ja, habt ihr das Quietschen gehört im Text? Ja, ne? Ich will kommen und sehen, ob so ist, wie ich gehört habe oder nicht, damit ich es weiß, weil jetzt weiß ich es noch nicht. Und man kann so mit Gott verhandeln, ne? Und überhaupt, er kommt so als eine Figur auf Augenhöhe. Ja? Also irgendwie seltsam, aber ich mag das so. Ja? Das ist eben diese Bewegung, die die Bibel überhaupt hat zwischen Nähe und Ferne. Wir haben es gerade schon gehört, hier ist Gott ganz nah, er ist auf Augenhöhe, er neigt sich herab. Man kann von ihm erzählen, wie von einer Figur in einer Geschichte. Man kann ihn darstellen, man kann sich ihn vorstellen. Ihr alle hattet Bilder im Kopf und plötzlich ist er einer unter den Menschen. Ein paar Blätter weiter, wir haben es gehört, ist er ganz hoch auf einem Berg. Man darf den Berg noch nicht mal berühren und man darf sich ihm nicht nähern. Und dann im Neuen Testament kommt er ganz nah. In Christus, er lässt sich umarmen. Und wir werden sehen, die Gedanken, die hier schon bei der Abraham-Geschichte anklingen, sie werden im Neuen Testament noch intensiver, noch näher. Und aus diesem Spiel zwischen Nähe und Ferne und Distanz in der Bibel erschließt sich der Gedanke, wie Gott ist. Seine Heiligkeit, seine Unberührbarkeit, aber auch seine große Nähe zu uns Menschen. Also schauen wir mal diese Geschichte hier an. Lassen Sie mal auf unser Leben leuchten, so ist ja auch in manchen Kirchenfenstern dargestellt. Ne? Einfach unser Leben beleuchten lassen durch diese kleine Geschichte hier. Also drei Punkte habe ich, vielleicht wären es auch nur zwei, müssen wir mal gucken, wie wir mit der Zeit sind. Also wenn Gott seine Kirche ins Vertrauen zieht oder seine Leute ins Vertrauen zieht, so soll der erste Punkt sein und das werden dann so drei und dann steht nachher so ein ganzer Satz da. Ne? Also wenn Gott seine Leute ins Vertrauen zieht. Also diese drei Gestalten hier, sie sind jetzt auf dem Weg nach Sodom. Und wie gesagt, Abraham war der Meinung, ich gehe noch ein paar Meter mit denen und dann verabschieden wir uns. Und dann gehe ich zurück zu meinen restlichen 18 Kilo Dönerpizza, die da zu Hause noch übrig geblieben ist wahrscheinlich. Ja. Aber dieses stille Miteinandergehen, das erzeugt jetzt Raum für eine Frage. Es kommt ja später nochmal in Kapitel 22 so ähnlich vor, wenn Abraham mit seinem Sohn, da kennt die Geschichte, zur Opferung geht und sie gehen so still miteinander, alle denken so ein bisschen nach und dann kommt plötzlich bei dem Kind so eine Frage. Ne. Und hier ist es auch so, diese paar Meter miteinander nebeneinander hergehen, lassen jetzt eine Frage wachsen. Und interessanterweise in Gott. Das ist das Spannende. Ja? Selbstgespräche Gottes in der Bibel sind immer wieder die spannendsten Stellen. Da müssen wir mal alle mal aufsuchen. So muss man es hier verstehen. Es ist ein Selbstgespräch, das Gott führt. Also in diesem Gehen hat er Gelegenheit nachzudenken. Er sieht Abraham, so will ich mir das mal ganz bildlich vorstellen, er sieht Abraham so neben sich im Augenwinkel laufen und bekommt überlegt, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann nicht das mit Sodom planen und kann es an Abraham vorbeimachen und ihn nicht fragen, was er davon hält. Das käme mir wie eine Täuschung vor. Das ist ein ganz aktives Wort hier, auch in der Ursprache. Das käme mir vor, als würde ich es aktiv vor ihm verbergen. Es passt nicht zu unserer Beziehung. Wir haben uns ja so nah gemacht. Ja, ich habe ihn erkannt. Ich will ja mit ihm, habe ja was vor. Ich muss ihn einbeziehen. Das kannst du jetzt nicht machen. Es würde ihn enttäuschen, wenn er dann nachher von hört. Das ist ja unter uns Menschen tatsächlich so. Ne? Ich weiß das noch, als ich noch in einer großen Firma gearbeitet habe, habe auch mal was Richtiges gemacht. Da war das immer so, das war der Hauptpunkt von Konflikten, wenn man irgendjemand einfach übergangen hat. Ne? Kennt ihr das auch? Also man hat irgendwas vor und eigentlich muss man die nächste Instanz nicht unbedingt informieren. Man kann auch zum Übernächsten gehen, kurzer Dienstweg, ist irgendwie einfacher und man macht es einfach und dann gibt es immer Stress. Also der, dem man übergeht, fragt sich, warum hat er mich jetzt nicht gefragt? Was ist da, was hat der vor? Ja, und dann entstehen die Konflikte. Ihr kennt das alles. Ne? Das ist in der Familie so, das ist in den Firmen so. So funktionieren wir Menschen. Und das nimmt Gott hier auf. Er will Abraham beteiligen. Er möchte ihn ja zu einem großen Volk machen. Er möchte ihn ins Vertrauen ziehen. Er möchte ihn wirklich auf Augenhöhe mitnehmen. Also Abraham ist mehr als ein gehorsamer Befehlsempfänger. Und ich glaube, hier wird ganz viel schon darüber gesagt, schon ganz am Anfang der Bibel, wie Gott sich die Beziehung zu seinen Leuten vorstellt. Also nicht als einfache Beherrschung. Es ist eigentlich in der ganzen Bibel so, dass Gott den Menschen wirklich substanziell beteiligen möchte. Nicht nur irgendwie sagen, was passiert oder vielleicht gar nicht sagen. Schon im zweiten Kapitel, ja, diese schöne Schöpfungsgeschichte, wo Gott dem Menschen die Tiere bringt und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du sie nennst. So sollen sie heißen. Und so geht das in der ganzen Bibel weiter. Er ist wirklich der Mensch, ein Repräsentant Gottes auf der Erde. Das bedeutet Ebenbildlichkeit übrigens. Ja, eine Statue, das bedeutet dieses Wort, eine Statue, die da steht, die den König darstellt und man weiß, wer ist hier der Chef. Das ist der Mensch in dieser Welt. Er ist ein Ebenbild, ein Bild, ein Abbild Gottes, dass die ganze Welt weiß, wer ist hier der Schöpfer, der Herrscher. Durch den Menschen wird er dargestellt. Ja? Das bedeutet diese Bildlichkeit. Gott könnte auch ein guter Alleingestalter sein. Wahrscheinlich würde auf dieser Welt, wenn man jetzt gerade mal so Fernsehen anguckt und die Themen durchgeht, es würde wesentlich besser laufen. Er würde den Menschen nicht beteiligen. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Der menschliche Geist ist nicht für eine einfache Beherrschung gemacht. Da wird man krank von. Gott möchte den Menschen wirklich beteiligen, nicht nur scheinbar, wirklich beteiligen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die dieser Text hier hat und die sich dann eigentlich in der Bibel fortsetzt bis ins Neue Testament. Und das ist die Bedeutung für uns heute her auch. Gott möchte, dass seine Kirche, seine Leute ganz substanziell aktiv beteiligt sind an der Gestaltung dieser Welt. Auch an der Gestaltung von Kirche. Denn die Kirche ist hier auch gemeint, wenn wir gehört haben, was Gott mit Abraham vorhat, dann sind das genau die Dinge, die Jesus mit seiner Kirche vorhat. Ja, dass sie ein Segen sein soll für diese Welt, dass sie der Welt sagen soll, was Gott gerne möchte. Alles Matthäus 28, ne? Was die Kirche sein soll. Also Gott möchte auch uns auf Augenhöhe begegnen. Jesus sagt das. Johannes 15, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Aktiv beteiligen. Und so wie Gott, wie Abraham hier seine Empfindung gleich im zweiten Punkt ganz einbringen wird in diese Situation, so will Gott wissen, was wir denken, bevor er handelt. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein fremder Gedanke für uns. Gott will wissen, was du denkst, bevor er handelt. Er schätzt es ungeheuer wert. Später in Matthäus 16 wird es auf die Spitze getrieben. Wir haben eben schon einen Anklang aus diesem kleinen Text gehört, wo Jesus zu Petrus als dem Repräsentanten der Kirche sagt, was du auf der Erde für verbindlich erklärst, das soll auch vor Gott verbindlich sein. Krass, ja. Das ist der Gegenpart zum Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und er sagt zu seiner Kirche, ich will euch so sehr beteiligen, dass was ihr für verbindlich erklärt, das soll auch im Himmel gelten. Das ist für uns ein Gedanken, den wir kaum schlucken können, ja. Eine ganz enge Verbindung möchte Gott mit seiner Kirche. Aber er bleibt der Souverän. Vielleicht ist es ein bisschen so wie mit mir und meinem Hund. Fast jeder Predigt könnte ich von meinem Hund erzählen. Der kann die Wochentage. Ja, echt, also ich habe es gemerkt, es ist immer samstags. Also wir gehen jeden Tag dieselbe Gang. Ja, bei uns den Berg runter, über die Straße ins Feld und dann wieder zurück, ja, über die Straße geradeaus hoch zu uns, außer samstags. Samstags gehen wir nicht geradeaus zurück, sondern nach links zu meinen Eltern. Da gibt es Linsensuppe seit 50 Jahren. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht wie. Der Hund weiß es, dass Samstag ist. Also Auch wenn meine Frau jetzt wieder in Ferien, so wie jetzt gerade aktuell, gestern war es genau das Gleiche wieder. Ja? Ich habe nochmal darauf geachtet, weil ich wusste, dass ich es heute Morgen wieder sagen will. Sie ist ja auch die ganze Woche da gewesen, meine Frau. Also das ist nicht der Punkt, dass sie meinen könnte, ah, heute ist, sind sie zu zweit, also ist irgendwie was Besonderes. Nein, sie weiß es. Wenn wir dann zurückgehen, mache ich immer dasselbe Spiel. Ich mache so, als würde ich gerade ausgehen wollen wie immer. Und dann fängt sie an zu ziehen nach links. Ja, sie zieht mich dahin, wo es an diesem Samstag hingeht, weil bei der Suppe fällt auch für sie immer eine ganze Menge Wurst ab, den mein Vater dann dahin wirft. Ja? Und ich glaube, so ist das ein bisschen hier auch. Also Gott beteiligt uns, ihn dahin zu ziehen, wo er ja längst hin will. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Hund wahrscheinlich denkt, wie gut, dass hier einer mitdenkt. Er wäre heute wahrscheinlich wieder, hätte die Suppe verpasst oder so. Ne? Also Gott bleibt auch hier in dieser Geschichte trotzdem der Souverän, so wie ich meistens der Souverän am Ende der Leine bin. Ja? Denn Gott beendet das Gespräch, Kapitel hier 18, den letzten Vers. Gott sagt, jetzt ist Schluss zu reden. Souverän ist der, der das Gespräch beendet, nicht der es anfängt. Wenn jemand ein Gespräch am Anfang unterbindet, das sind Diktatoren, die Angst haben um ihre Macht, die lassen nicht ein Gespräch zu. Aber Souveränität wird ausgedrückt dadurch, dass ich ein Gespräch zulasse, aber die Autorität habe, es zu beenden. So ist es hier auch. Irgendwann sagt Gott, jetzt hören wir auf, jetzt gehen wir. Also, wenn Gott seine Kirche ins Vertrauen zieht, war jetzt ein bisschen längerer Punkt, aber der ist mir sehr wichtig, dass wir den, gerade in unserer freikirchlichen Bewegung, haben wir das oft nicht so in unserer Tradition. Wir sind in so einer Gehorsamstradition. Ja? Gehorsam spielt in der Bibel natürlich auch eine große Rolle. Es gibt das Gebot, keine Frage. Aber wir dürfen uns viel mehr auch zutrauen als Kirche, Dinge zu gestalten, Dinge auszulegen. Ja? Das ist übrigens in Matthäus 16 das Wort. An der Stelle, was ihr für verbindlich erklärt, wie ihr die Schrift auslegt. Das ist ein Wort aus der rabbinischen Schriftauslegung. Das könnt ihr. Ihr könnt das, ihr dürft das. Ihr habt meinen Geist. Ihr müsst nicht malen nach Zahlen machen. Kleine Kästchen ausfüllen, die haben die ganze Zeit sagen, du kannst ja gar nicht malen. Ich muss dir sagen, in kleinen Grenzen, was du für Farben, welche Nummer du da einfügen musst. Und dann machst du es genau so. Nachher kommt ein Bild raus, das sieht einigermaßen gut aus, aber eigentlich sieht es nicht gut aus. Nein, Paulus sagt, ihr könnt malen, ihr könnt frei malen, weil ihr meinen Geist habt, ihr seid beteiligt. Und das gilt auch für unseren persönlichen Glauben. Mich so verstehen, als einer, der mit Gott in einer lebendigen Beziehung lebt. Zweitens, ich muss mal auf die Uhr schauen, ach du meine Güte. Wenn Gott seine Kirche ins Vertrauen zieht, stellt uns das in existenzielle Fragen. Ich habe den letzten Punkt schon vorweggenommen. Dann stellt uns das aber auch in existenzielle Fragen. Jetzt also geht es weiter hier im Text und Gott sagt, ich will nach Sodom gehen und ich will hören, ob es so ist, wie es als Geschrei vor mich gekommen ist oder nicht, damit ich es wisse. Das ist ein alter Ausdruck aus der Rechtssprache. Mit anderen Worten heißt das, ich will eine Gerichtsverhandlung machen. Ja, so könnte man das auch übersetzen. Ich werde mit Sodom und Gomorra ins Gericht gehen. Ihre Verderbtheit ist ja schon in Kapitel 13 genannt. Und da wird schon klar, wie wahrscheinlich diese Gerichtsverhandlung ausgeht. Nicht gut für die beiden Städte. Also Gott will mit ihnen ins Gericht ziehen. Er wird sie vernichten. Und jetzt kommt in Abraham eine Frage. Was? Das ist übrigens sehr krass hier an der Stelle. Ja? Luther macht das ein bisschen weich. Ne? Man muss wirklich sagen, was willst du machen? Und die Rabbinen haben diese Stelle markiert. Das ist interessant. Es gibt so 17, 18 Stellen im Alten Testament, wo wir Markierungen haben, wo die Rabbinen sagen, das ist bestimmt mal umformuliert worden. Das ist, sag's mal, so ein bisschen flapsig. Also so eine Tikkun Surferim heißen die, also Korrektur der Gelehrten, ja. Gibt so ein paar Stellen, wo man der Meinung war, das darf man so nicht stehen lassen, das hört sich ein bisschen komisch für Gott an. Und so ist es hier so formuliert, dass Gott stehen bleibt natürlich und Abraham dann auch. Und die Rabbinen haben vermerkt, wahrscheinlich hieß es anders. Abraham blieb stehen und Gott läuft so ein bisschen auf. Ne? Und wie stehen bleiben? Ja. Vielleicht war es so, wer weiß. Also Abraham traut sich was hier. Er sagt, Moment, du ziehst mich ins Vertrauen, dann habe ich jetzt auch eine Meinung. Und jetzt fängt er an, diese Frage zu bewegen im Herzen, die man damals, und das gehört jetzt ganz in diese Welt des alten Orients, die man damals so hatte, diese Frage. Vielleicht haben wir die heute anders. Aber damals war es so, diese Frage, was bringt es denn dann überhaupt, gerecht zu sein? Die Menschen im alten Orient haben sich ja nicht so als Einzelne verstanden wie wir heute. Glücklicherweise hat unsere Kultur das hervorgebracht, dass der Einzelne eine große Bedeutung hat. Ich denke über mich nach, über meine Bedürfnisse und versuche auch, die im Leben zu verfolgen und zu verwirklichen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Damals ging es um Gruppen. Der Mensch konnte sich aus seiner Gruppe, zu der er gehörte, gar nicht so herauslösen, gedanklich. Und natürlich war es so, wenn die Stadt untergeht, dann gehen alle unter. Ob ich gerecht bin oder nicht, das spielt keine Rolle. Mit dieser Frage beschäftigt sich die Bibel ja an vielen Stellen. Das war so eine Frage, die war so ein bisschen in dieser alten Zeit en vogue, könnte man sagen. Ja? Also das Buch Prediger oder Hiob, ne? Da wird diese Frage in der Weisheit durchgeleiert. Ne? Was bringt es denn überhaupt, gerechter zu sein, wenn danach sowieso der große Besen kommt? Ja? Also diese Frage kommt jetzt auch in Abraham auf. Es ist eine typisch orientalische Frage. Heute ist es vielleicht eine andere Frage. Heute bringen gerade aktuell Menschen das Inferno über Unschuldige. Ja, ist genau umgekehrt. Aber auch da ist natürlich die Frage, was Gott für eine Rolle dabei spielt. Also ins Vertrauen gezogen werden bedeutet, dass nun ich mich aber auch an Fragen abarbeiten muss. Bei Gott zu stehen und gleichzeitig auf diese Welt zu sehen, das wird in mir Fragen erzeugen. Und das diskutiert er jetzt mit Gott aus. Ist übrigens kein Verhandeln wie auf dem Flohmarkt, ja, was Abraham jetzt hier lostritt. Wir sind ja große Flohmarktgänger, meine Frau und ich. Wir müssen uns unbedingt mal eine Anhängerkupplung machen lassen, wenn wir in Urlaub fahren, dass wir mit einem leeren Hänger fahren. Letztes Jahr waren wir in Rostock, wir sind kaum zurückgekommen. Da war ein großer Flohmarkt auf dem IKEA-Parkplatz und ja, unsere Wohnung sieht auch so aus. Wir haben fast alles vom Sperrmüll oder Flohmarkt. Da verhandelt man anders. Also da steigt man natürlich nicht so ein, dass man erstmal hoch und versucht runterzugehen. Ja? Da steigt man gleich mit dem Niedrigsten ein. Wenn der Verkäufer fragt, was wollen Sie geben, sage ich 5 Euro. Da sagt er, nee, 50. Da sage ich, okay, 8. 45 und dann trifft man sich in der Mitte. Ne? So verhandelt man auch auf dem orientalischen Basar. Das ist vielleicht oft bei dieser Stelle hier ein bisschen das Missverständnis, dass man meint, Abraham handelt hier. Nein, er versucht, die Grenzen der Güte Gottes auszuloten, Schritt für Schritt angesichts der Frage, die jetzt in ihm entstanden ist. Er steigt hoch ein und geht immer weiter runter und ist auch ein bisschen trickreich dabei. Gell? Habt ihr das gemerkt, diesen kleinen Trick, wie er von 50 auf 45 und sagt, um der 5 willen, ne? Um so ein bisschen, und Gott sagt förmlich, ich kann schon rechnen, das sind 45. Ne? Aber Gott kürzt es nicht ab. Das ist das Wichtige hierbei. Das ist das, was der Text vermitteln möchte. Die Fragen der Zeit, die wir haben, wenn wir auf diese Welt schauen und wenn wir auf Gott schauen, die kürzt Gott nicht ab, er lässt sie uns aushalten, er lässt sie uns durchbuchstabieren, Schritt für Schritt, von immer größerer Zahl auf kleinere geht das hier und Abraham muss lernen, dieses Verhältnis, das er nun zu Gott hat, belasten zu lernen, Schritt für Schritt immer weiter zu schauen, wie weit geht die Güte Gottes, wie kann ich mit meiner Frage fertig werden. Ist ein Prozess, der auch ein bisschen schwierig ist, ja? Ich weiß nicht, ist es euch nicht auch schon mal so gegangen, dass es manchmal einfacher ist, man wäre nicht Christ? Ist krass, dass man das von der Kanzel aus sagt, ne? Aber es ist doch so. wenn einer nur an das Schicksal glaubt, nur an Schwerkraft und Energie und sonst ist da nichts, dann sind die Dinge halt, wie sie sind. Fertig, bin ich fertig. Wenn ich aber davon ausgehe, dass da ein allmächtiger, gütiger Gott gerade zuschaut, dann entstehen Fragen. Und die sind nicht einfach. Ich glaube, der Text will uns das sagen. Die Fragen, die in uns entstehen angesichts der Tatsache, dass wir Gott kennen und haben und gleichzeitig diese Welt kennen, die wollen durchbuchstabiert und ausgehalten sein. Ich kann mich erinnern, war vor vielen Jahren, ich war noch nicht in der Theologie, im Urlaub, Flangeoog, und ich hatte meine Bücher vergessen zu Hause, was zu lesen mitzunehmen und bin dann einfach mal so ganz unbedarft in diese Inselbibliothek, war sogar noch fromm, war von der Kirche, habe eins der Bücher gegriffen, das damals auch recht bekannt war, ging da so um Archäologie und die Bibel und sowas, das habe ich einfach gegriffen und gelesen. War ein sehr bibelkritisches Buch und ich musste sagen, oh, der überzeugt mich ja. Und dann hatte ich ein ganz großes Problem. Ich weiß noch, wie heute in diesem Urlaub, wie in mir alles auseinandergefallen ist. Zwei Strandkörbe weiter las einer dasselbe Buch. Ja, das Kind fragt, wollen wir ein bisschen Wasserball spielen? Ja, da liegt ja das locker zur Seite und geht einfach ins Wasser, fertig. Ja. Weil er hat diese Nähe zu Gott nicht. Es ist für ihn keine Frage. Ich bin abends wirklich am Strand lang gelaufen. Ich habe Zettel umgedreht, die ich gefunden habe, weil ich dachte, da steht vielleicht was für mich drauf. Also die Nähe zu Gott, die erzeugt Fragen. Und sie sind nicht ein Zeichen fehlender Nähe zu Gott, sondern die Fragen in uns, die wir angesichts dieser Zeit und angesichts dessen, was wir in der Welt sehen und angesichts dessen, dass wir Gott glauben, in uns entstehen, sind ein Zeichen für Nähe zu Gott. Sie wollen ausgehalten, durchrungen werden, so wie ich auch vieles der Dinge, die ich in diesem Buch gelesen habe, später einholen konnte. Ich glaube, das ist Aufgabe von uns in der Kirche. Wir sollen die Fragen der Zeit in das Herz Gottes tragen. Und interessant, das ist in diesen alten Geschichten so schön greifbar, offenbar braucht Gott das. Trauen wir uns das mal zu sagen. Gott braucht es, dass seine Kirche mitten in den Fragen und auch den guten Antworten, ja, es gibt auch gute Antworten in der Welt, in den Fragen und Antworten der Welt lebt und sie vor Gott ausbreitet. Dann passiert etwas, vielleicht auch in Gott, aber vor allen Dingen auch in uns. Das ist der Dienst der Kirche, den ich hier schon sehe. Und er kommt auch im Neuen Testament vor, wenn Jesus seinen Jüngern in der gleichen Geschichte mit Petrus sagt, was sagen denn die Leute, was geben die für Antworten, wer ich bin? Und die Antworten sind gut, die da gegeben werden. Das sind nicht die schlechten Antworten. Und dann kommt ja dieses Bekenntnis, du bist der Christus, aus den Fragen der Zeit in der Kirche auf. Also bewegen wir die Fragen der Zeit in unserem Herzen und vor allen Dingen dann auch im Herzen Gottes. Ich finde eine großartige, schöne Geschichte hier, wie die Fragen uns nahe gehen. Und sie sind, wie gesagt, etwas, das Wachstum in uns erzeugen will. Auch die Zweifel, die in uns stehen, die Fragen, die wir haben, sie sollen zum Wachstum werden, immer mehr die Güte Gottes belasten zu lernen, so wie das hier Abraham macht, immer kühner zu werden, auch immer mehr ein Gesprächspartner für Gott zu werden. Und letzten Endes da ankommen, wo Gott schon lange ist, ja. Diese 10 hier, bei denen es endet, das ist im Orient die Größe, wo es aufhört, eine Gruppe zu sein. Alles, was drunter ist, liegt in der Hand Gottes. Da ist der Einzelne. Und wir wissen ja in Kapitel 19, wie Gott sich dann um den einzelnen Lot kümmert und ihn noch aus dieser Stadt herausholt. Den letzten Punkt werde ich nur noch kurz nennen. Dann motiviert uns das aber auch zum Ringen um Güte für diese Welt. Ich glaube, abschließend können wir diesen Text oder werden wir ihn auch, wird sich auch der Autor nicht missverstanden fühlen, so will ich sagen, wenn wir darin ein Fürbittegebet sehen für diese Welt. Auch das bedeutet dieser Text natürlich. Aber es ist eine starke Form der Fürbitte, die Abraham hier tut. Es ist eine starke Szene, ja. So stelle ich mir es vor, wie die beiden, also dieser eine Engel, der Verbleibende dort steht und Abraham steht dort und sie schauen unten auf diese Stadt. Und keiner in dieser Stadt ahnt, was gerade für eine Anklage über sie gesprochen wird, aber auch was für eine Verteidigung. Da geht das Tagesgeschäft weiter. Aber hier wird gerade verhandelt um diese Stadt. Eine starke Fürbitte ist es, weil es ist nicht eine Fürbitte, wie sie auch wichtig ist, dass wir Gott bitten, mindere doch für diese oder jene Person das, was die gefallene Welt gerade ausmacht. Sie ist krank, sie leidet an einer Krankheit, weil wir eine gefallene Welt haben. Bitte steh dieser Person bei oder andere Dinge, die wir in der Fürbitte bewegen. Das ist auch gut und wichtig. Aber hier ist es noch stärker, weil die Fürbitte hier heißt, Herr, du willst dieses und jenes tun und das ist richtig, dass du das tust. Ich beschönige nicht, was da unten passiert, aber bedenke doch. Also etwas in das Herz Gottes tragen, dass er doch noch etwas in Rechnung stellt, was vielleicht noch nicht in seinem Plan ist. Das ist eine starke Fürbitte. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von uns als Kirche, Anwalt auch für diese Welt zu sein, für die Schwachen, für den Gerechten, der manchmal mit drin hängt. Das weiß Abraham und vielleicht will Gott das gerade hören, dass man ja manchmal mit drin hängt. Abraham weiß es, ich will gerecht sein, aber ich kann das verstehen, manchmal hängt man einfach mit drin. Und ich bete für diese Welt. Herr, lass doch das wenige Gute, das da sichtbar ist, dein Handeln bestimmen und nicht das viele Ungerechte. Ich glaube, das ist eine Aufgabe und das ist letzten Endes auch der Geist Jesu. Für die zu bitten, die einfach mit drin hängen, die am Rande stehen der Gesellschaft, den Sünder, mit denen Jesus ist, die er vor das Herz Gottes bringt. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Kirche. Oft regen wir uns über diese Welt auf, über das, was nicht gut ist, über das, was schon wieder entschieden wurde und dieses und jenes, was so in eine ganz falsche Richtung geht, kann man alles diskutieren. Aber ich glaube, hier kriegen wir gezeigt, wie wir als Kirche Fürbitter für diese Welt sein sollen. Ja, Käferfeeling in diesem Text, ne? Finde ich. Vieles wurde durch unsere, ich glaube, ich bin unverdächtig, in unserer Dogmatik irgendwie so ein bisschen ist dadurch verloren gegangen. Natürlich ist Gott allwissend, natürlich ist er allmächtig, natürlich braucht er unseren Rat nicht. Aber vielleicht haben wir durch diese Überzeugung auch Gott zu einem Prinzip gemacht, mit dem man ja gar nicht mehr reden kann und auch nicht mehr reden muss. Der weiß eh alles besser, der kann alles, der sieht alles, wofür braucht er uns? Und ich glaube, Texte wie diese sagen uns, so ist es nicht. Wir sind wie Sensoren Gottes in dieser Welt. Er möchte wirklich wissen, was wir denken. Er will uns ins Vertrauen ziehen. Wir dürfen mit ihm, ich nehme mal das Wort, verhandeln. Und das macht tatsächlich einen Unterschied, weil es eine lebendige Beziehung ist und wir nicht vor einem Naturgesetz stehen, das wir hier anbeten, sondern vor einer wirklichen Person, so wie auch wir ernst genommene, wirkliche Personen sind. Ich bete noch kurz. Lieber Herr, wir kommen von Ostern. Wir kommen aus der Passionszeit und wir wollen dir von daher danken, dass dieser eine gefunden wurde sogar, dieser eine Gerechte in dieser ungerechten Welt und dass wir dadurch gerettet sind. Und jetzt nimmst du uns ins Vertrauen. Ab morgen wieder stehen wir ganz mit beiden Beinen in deiner Welt und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir sie mit deinen Augen sehen. Wir wollen nichts beschönigen, was hier ist. Aber wir wollen für diese Welt bitten. Wir wollen für uns bitten. Wir kennen auch erbärmliche Augenblicke, in denen wir selber sind. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns doch so brauchst und möchtest. Und dass du uns so auch hier in Monshausen in Form dieser Gemeinde in dieser Welt sein lässt. Dass wir Hörende sind, was Menschen sagen, was Menschen brauchen, was Menschen befürchten, was Menschen hoffen. Und auch, was sie an guten Antworten haben, aber eben auch, was ihnen noch fehlt. Wir danken dir für das Bekenntnis, das du uns geschenkt hast, dass wir nicht uns selbst ausgedacht haben, sondern dass uns von dir mitgeteilt wurde. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir als solche Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die du mit befähigst, in dieser Welt stehen, jeder an seinem eigenen Platz, da, wo wir hingehören, wo wir ab morgen wieder sind, und wir wollen dich bitten, Herr, und dir danken, dass du uns immer näher zu dir ziehst und dass du uns deine Freunde nennst. Hilf, Herr, diesem Prädikat würdig zu leben. Amen.